Wir sind in unserer Predigtserie auf dem vierten Platz gelandet von sechs. Also wir haben vier von sechs Themen, das vierte von sechs Themen heute. Und genau. Wir haben bei diesen Vielfalt von Frucht, wir haben uns das Thema Liebe angeschaut, das Thema Freude, das Thema Frieden und das Thema Geduld. Und heute soll es um das Thema Freundlichkeit und Güte gehen. Was verbindet ihr mit diesen zwei Begriffen? Tauscht euch mal kurz zu zweit aus, was ihr so spontan mit diesen zwei Begriffen verbindet. Ihr habt Gelegenheit gehabt, hoffentlich kurz mal ein paar Gedanken zu äußern. Als ich mir Gedanken gemacht habe, was diese beiden Begriffe so bei mir auslösen, dachte ich an die Vorstellung von einem Aroma. Weil diese beiden Begriffe, da fällt es einem fast schon absolut schwer zu sagen, okay, das bedeutet das und die Folge ist, was ich tun muss, ist das, oder? Das ist mit diesen zwei Begriffen, bei den anderen, bei Friede oder Liebe oder Geduld, da weiß man, okay, Geduld, das ist was Handfestes, aber dieses Freundlichkeit und Güte, das ist irgendwie ein wenig schwierig zu fassen. Es ist eben wie ein gutes Aroma. Wenn man irgendwo hinkommt und ein gutes Aroma im Raum ist, man merkt, man könnte nicht unbedingt sagen, was da ist, aber man stellt fest, da ist irgendetwas, was es mir angenehm macht zu sein. Und wenn dieses Aroma nicht ist, dann stellt man fest, irgendwie es ist wenn komisch kalt. Das ist ähnlich wie, wenn man irgendwo zu Besuch ist und man feststellt, eigentlich irgendwie so richtig willkommen bin ich jetzt gerade nicht. Ja, man wird so reingebeten, aber irgendwie du merkst genau, eigentlich komme ich jetzt nicht gelegen, eigentlich passe ich nicht zu der Gesellschaft, eigentlich. Und das ist, das kennen wahrscheinlich die einen oder anderen. Ich fühlte mich in der Vorbereitung an verschiedene prophetische Eindrücke von Gemeindewochenende erinnert, wo es auch darum geht, ein Wohlgeruch zu sein, dass diese Gemeinde ein Wohlgeruch sein soll in ihre Umwelt hinaus, dass von ihr gute Gerüche und auch gute Gerüchte ausgehen sollen und nicht schlechte Gerüche und schlechte Gerüchte. Interessanterweise sind die beiden Begriffe auch in ihrem Gebrauch sehr ähnlich, fast schon austauschbar. Und ich habe mich dann gefragt, Gott, also wenn du was in dein Wort hineinschreiben lässt, dann hast du ja einen Grund. Der Heilige Geist macht ja keine Fehler. Also hat er mit Absicht diese zwei Begriffe, die so sehr fast schon austauschbar sind, zumindest in unserem Denken, da muss er irgendwas damit verbunden haben, irgendwas muss er damit beabsichtigt haben. Wenn wir uns den Begriff Freundlichkeit anschauen, so wie wir ihn im Deutschen gebrauchen, dann möchte ich euch mal fragen, auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 wenig und 5 sehr bedeutet, wie freundlich schätzt ihr euch selbst ein? Ihr müsst jetzt nicht hier euch outen. Ich dachte eher, dass es jeder für sich so ein Selbstaudit macht. Ihr müsst auch nicht drüber reden, wie ihr beim anderen ankommt. Wenn ich mich anschaue, dann stelle ich fest, ja, ich tue mir das immer wieder an, unter Schmerzen, dann stelle ich fest, dass ich oft einen konzentrierten und damit weniger freundlichen Gesichtsausdruck habe. Speziell, wenn ich hier vorne stehe und ich versuche daran zu arbeiten, dass es anders ist, aber manchmal gelingt uns das halt nicht, weil wir halt ein Stück weit so unser inneres Wesen mit unserer Physiognomie sehr stark verbunden ist und interagiert und wir da einfach oft es nicht anders hinkriegen. Unser Gesichtsausdruck scheint dem anderen zu erzählen, was in uns vorgeht. Ja, die Bibel sagt, dass die Augen das Fenster oder der Spiegel der Seele sind. Und dass was in uns ist, über die Augen auch irgendwo rauskommt. Und was in uns vorgeht, das sieht dann der andere und er merkt dann, dass wir ihm freundlich gesonnen oder weniger freundlich gesonnen sind, je nachdem. Oder zumindest kann es so den Eindruck erwecken. Beim Begriff Güte habe ich ein Bild vom guten Hirten, das meine Eltern in ihrem Schlafzimmer über dem Bett hatten, so ein breites Dingens. Vielleicht kennen das noch manche, in manchen Schlafzimmern hing sowas. Ein bisschen so in grün gehalten und ich kann mich noch gut daran erinnern, Jesus so mit so einem einfach schon überirdischen, allem enthobenen Gesichtsausdruck, das verbinde ich mit Güte. Da spielen also bei unseren den Begrifflichkeiten, die wir da haben, bestimmte Assoziationen, auch Erlebnisse, je nachdem aus der Kindheit, durchaus eine Rolle. Aber die Frage ist, was versteht denn die Bibel unter den Begriffen? Der Begriff Freundlichkeit kommt in unserer deutschen Übersetzung nicht so oft vor. Und da ist dann die Schwierigkeit, dass er von Übersetzung zu Übersetzung an unterschiedlichen Stellen vorkommt. Und es macht deutlich, dass dieser Begriff ursprachlich unterschiedlich übersetzt wird oder gebraucht wird. Und deshalb müssen wir uns bei Galater 5, 22, bei der Frucht des Geistes, uns fragen, welches Wort da vorhanden ist, verwendet worden ist und wie das dann in dem Rest der Bibel auch verwendet worden ist. Ja, deshalb muss ich euch heute leider etwas mehr mit diesen komischen Begriffen plagen, aber es hilft nicht, sonst springen wir durch die ganze Bibel und wir bekommen kein wirklich gutes, einheitliches Bild. Und deshalb, bitte verzeiht mir, heute wird es etwas mehr fremdsprachlich. Der Begriff Freundlichkeit ist der griechische Begriff Chrestotes. Und das bedeutet Güte, Freundlichkeit, gezeigte Freundlichkeit, Wohltätigkeit, Tugend, Großzügigkeit, moralische Güte, Rechtschaffenheit, Gutes tun, Wohlwollen, Nützlichkeit, Vorzüglichkeit im Charakter und Verhalten, Sanftmut. Ja, also da merkt man schon, das ist von der Verwendung allein dieses Begriffes ist es schwierig irgendwie da wirklich ein zu sagen, das ist's. Aber es hilft uns, das Eigenschaftswort Christos ein bisschen mehr zum Verständnis. Wir hatten das schon beim Hauptwort. Christos bedeutet beschäftigt, nützlich, besser, leicht, gut, gnädig, freundlich. Ja, man hat den Eindruck, dass aus dem ursprünglichen beschäftigt, nützlich wurde dann, das ist besser. Wenn jemand beschäftigt und nützlich ist, das ist besser. Und das macht die Sache leicht. Das ist gut, dass das so ist. Das ist ein gnädiges Verhalten, je nachdem, und auch freundlich. Manche von uns kennen die Stelle aus Römer 2, 4. Und in hier finden wir jeweils das Wort Christotes und das Wort Christus, also das Hauptwort und das Eigenschaftswort. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, oder man müsste eigentlich sagen Freundlichkeit, Christotes, Geduld und Langmut, und weißt du nicht, dass dich Gottes Güte, Christus, freundliches Wesen, zur Buße leitet, ja? Sein freundliches Handeln. Und man könnte auch übersetzen, den ganzen Vers, ich habe mal versucht, wenn frei zu übersetzen, oder verachtest du den Überfluss seines Wohlwollens, seines sich Zurückhaltens und seines dich Ertragens und seiner Langmut und weißt nicht, dass dich Gottes Güte, dass dich Gottes für dich wirksame Gute zur Umkehr leitet. Dass Gottes für dich Gute, Wirksame zur Umkehr leitet. Gottes Gute ist wirksam. Und dieses Gute will zur Umkehr leiten. Mich fasziniert hier, dass Gottes Freundlichkeit, seine Güte etwas Wirksames ist, etwas, was zum Nutzen ist. Wir kennen eine andere Stelle, an der dieser Gedankengang sich findet, von Paulus beschrieben wird. In Römer 8, 28 heißt es nämlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ja, es führt zu etwas Gutem, was Gott mit uns macht, egal in welchen Umständen wir uns befinden. Gottes Freundlichkeit ist nicht nur so ein Gefühl. Er hat nette Gefühle für uns. Wir sind ihm sympathisch. Er hat Mitleid mit uns. Hat er auch. Aber seine Freundlichkeit ist immer verbunden mit seinem konkreten Handeln um unseretwillen. Das Wort im Alten Testament, das am meisten dem Christus oder Christotes entspricht, ist das Wort Tov. Das ist jetzt Hebräisch. Ich habe es so hingeschrieben, dass jeder lesen kann, Tov. Und in 1. Mose 50, 20 kommt dieses Tov auch vor als das Gute, das Gott beabsichtigte und tat, als Josefs Brüder ihn in böser Absicht nach Ägypten verkaufen wollten und es auch taten. Da heißt es, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott hatte beabsichtigt es zum Guten, damit er tue, was ihr an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gottes Handeln ist zum Guten. Seine Freundlichkeit hat ein gutes Ziel mit dir und mir. Wir mögen in Situationen sein, in denen wir meinen, von Gott und Menschen verlassen zu sein. Wir sind das Erstere auf alle Fälle nicht. Wir sind nicht von Gott verlassen, egal wie die Situation uns scheinen mag. Gott verlässt uns nicht, so wie er Josef in Ägypten nicht verlassen hat. Wie hätte Gott Josef verlassen können, wenn er doch die Absicht hatte, durch Josef für sein Volk Rettung zu schaffen. Es kann doch gar nicht sein, dass Gott Josef verlässt, wenn er mit ihm etwas vorhat zu tun und durch ihn etwas vorhat zu tun. Wenn Gott dich gebrauchen will, seinen Willen in dieser Welt zu tun, und er hat mit jedem von uns vor, seinen Willen zu tun. Wenn er also mit dir vorhat, seinen Willen zu tun, wie könnte er dich dann verlassen? Nun ist unser Thema ja die Frucht des Geistes. Gottes Geist bringt in uns mit unserem neuen geistlichen Wesen diese Eigenschaft von Gott hervor. Diese Eigenschaft, die für den anderen zum Guten handelt, handeln will und handeln wird und ihm dienen will und ihm dienen wird. Diese Eigenschaft will er auch in uns hervorbringen. Wir sollen für Gott und unsere Mitchristen und die Welt nützlich sein. Wir sollen zu ihrem Nutzen, zu ihrer Erbauung, zu ihrer Förderung, zu ihrer Unterstützung und Freisetzung wirksam sein. Das ist die Frucht der Freundlichkeit. Wie zeigt sich diese Freundlichkeit in unserem Leben und Handeln? Wie zeigt sie sich bei dir konkret? Ich habe so über mich reflektiert und bin mit Erschrecken an ein Ereignis jüngster Zeit erinnert worden. Wir saßen hier und hatten es gut im Family Meeting und auf einmal war die Aufgabe gestellt, ein Warndreieck zu holen und ich bin losgespurtet, einfach nur noch Tunnelblick, losgerannt, das Warndreieck geholt und komme, was da wolle, wieder hierher gestürmt. Und ich hätte in meinem blinden Eifer wahrscheinlich jeden, der mir im Weg stand, umgerannt. Was hätte dieser blinde Eifer genützt, wenn ich mich oder andere in diesem blinden Eifer verletzt hätte? Nichts. Das war, was eigentlich gedacht war als Freude, als Spaß, als etwas Lockeres, wurde auf einmal etwas fast schon todernstes. Es hätte in bösen Ernst ausarten können. Manchmal möchten wir dem anderen nützen, der Sache nützen, etwas Gutes bewirken. Aber ob es gut ist, das ist eine andere Sache. Es gut meinen und gut machen sind unterschiedliche Dinge. Hallo, mein kleiner, süßer Zwerg. Hallo. Geht's dir gut? Ja, gut. Wer von euch ist Linkshänder? Das gibt's ja nicht. Kein einziger Linkshänder hier. Einer. Aber das ist schon eine statistische Unwahrscheinlichkeit. Es müssten so 3, vielleicht sogar 4 sein. Denn es ist so, jeder 10. ist Linkshänder. Das ist durch alle Bevölkerungsgruppen, durch alle Nationen, durch alle Völker hindurch, jeder 10. ist Linkshänder. Wenn ihr mein Alter habt, dann habt ihr erlebt, wie Linkshänder mit viel Überredungskunst und viel Druck dazu gebracht wurden, rechts zu schreiben. Weil man dachte, nur rechts schreiben führt auch zur Rechtschreibung.
Also jetzt mal, das so ganz flapsig gesagt. Manchmal ist unser Helfen wollen wie diese Bemühung, einem Linkshänder das rechtshändische Schreiben beibringen zu wollen. Wir wollen jemanden, der anders ist als wir, beibringen, zu sein, zu handeln, zu arbeiten, wie wir das so tun, weil wir das für normal halten, weil wir vielleicht sogar denken, das, was so 90% der Leute machen, das wäre normal und das wäre das Richtige und das wäre auch das einzig Richtige und das wäre auch das einzig geistlich Richtige. Und dennoch wird unser dem anderen Gutes tun wollen weder als solches wahrgenommen, noch ist es am Ende gut. Manche von uns sind Rechtshänder und manche sind Linkshänder. Es ist einfach so. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Dingen, die ein ethisch-moralisches Attachment haben in unserer öffentlichen Diskussion. Darüber rede ich nicht. Ich rede jetzt nur mal so über das, wie wir so als Persönlichkeiten sind. Als ich in meiner Lehre als Landmaschinenmechaniker meine Arbeitskollegen kennengelernt habe, da habe ich etwas schätzen gelernt. Nämlich, wir waren drei Gesellen, ein Meister und ich, der Stift. Und einer der Gesellen war Linkshänder. Und es war von unschätzbarem Wert. Weil manchmal man an diesen blöden Kerren einfach ein Linkshänder gebraucht hat. Als Rechtshänder konntest du da nichts machen. Du brauchtest einen Linkshänder, der links die Fertigkeit hatte und die Kraft hatte, etwas ein- oder auszubauen, und was der Rechtshänder einfach fast nicht hingekriegt hat. Und das war für mich ein lebenslanges Bild dafür, wie wichtig es ist, dass man eben auch die Unterschiedlichkeit der Begabung wirklich auch schätzen lernt. Also mit viel Mühe hätte man das hingekriegt, was der gemacht hat. Aber es hätte viel länger gedauert, viel mehr Anstrengung gebraucht. Freundlichkeit, Wohlwollen bedeutet den anderen annehmen, wie Gott ihn geschaffen hat. Denn Gott wusste sehr wohl, warum er den anderen so gemacht hat, wie er nun mal ist. Und wenn Gott ihn nicht verändert, auch wenn wir meinen, dass er Veränderung bräuchte, wird niemand ihn ändern können. Auch du und ich nicht. Es könnte ja sein, dass Gott ihn so haben wollte, weil er mit dem, wie er ist, noch einen Plan hat, noch etwas vorhat. Josef war ein Mensch, der mit Träumen umging, der Träume hatte, über Träume redete, Träume auslegte. Oder? Hat ihm das was gebracht? Doch. Es war das Ding, was ihn in Ägypten groß gemacht hat. Jetzt mal von der menschlichen Seite gesehen. Er konnte die Träume des Pharaos auslegen und er konnte Rat geben. Und das hat ihm den Job gegeben, der ihm ermöglicht hat, seinem Volk zu helfen. Das heißt, das, was seine Brüder absolut auf die Palme gebracht hat, das, was sie so zur Weißglut gebracht hat, dass sie ihn verkauft haben, das war das, was seine Brüder gerettet hat. Könnte es sein, dass das, was dich am Bruder ärgert oder an der Schwester stört, einmal zum Nutzen und zum Segen sein soll, auch zu deinem Nutzen und zu deinem Segen? Das Wort Tov, das haben wir schon gehört, übersetzten die Juden in ihrem griechischen Alten Testament dann auch mit Agathos. Und Agathos bedeutet gut. Und da sind wir schon beim zweiten Begriff, bei der Güte, der Agathosyne. Agathosyne. Hört sich komisch an für uns. Dieser Begriff, der wurde im Alten Testament unter anderem auch gebraucht, um etwas zu beschreiben, etwas zu werten, nämlich die herrliche Zukunft, Gottes ultimative Absichten, sein Heil mit seinem Volk. Dass Gott das Volk nach Ägypten brachte, war Ausdruck seiner Güte. Er hat es in der Hungersnot in Ägypten gerettet, ihm Speise gegeben. Und er hat es übernatürlich sich mehren lassen in Ägypten. Die Sklaverei, alle Repressionen konnten dem nichts entgegensetzen. Es war ein Plan zur Rettung der Israeliten. Aber da war auch die Sklaverei. War die auch gut? Gott hat es dem Abraham schon gesagt, deine Nachkommen werden in Ägypten unterdrückt werden. Gott wusste, was da kommt. Auch das gehörte zum Plan. Die Sklaverei wurde so sehr zum Symbol dafür, was es bedeutet, einem anderen Herrn dienen zu müssen, dass Gott diese Erfahrung immer und immer wieder in den nachfolgenden Büchern und Kapiteln des Alten Testaments hat sich widerspiegeln lassen, damit die Israeliten immer wieder vor Augen geführt bekommen haben, dass da sind wir hergekommen. Und das ist Gottes große Errettung. Diese große Errettung haben sie gefeiert in ihren Festen wie Passafest, Laubhüttenfest, das Fest der Erstlingsfrüchte und ungesäuerten Brote. Und es waren alles Feste, die an dieses große Geschehen erinnern sollten. Aber im Alten Testament erinnerte Gott noch an ein Heil, kündigte es an, das noch kommen sollte. Er hatte nicht nur Heil an ihn gebracht in der Vergangenheit, sondern es würde noch ein größeres Heil kommen, nämlich der Messias. Der Begriff Agathosyne findet sich nur 4-mal in der Bibel. Das ist erstaunlich, wenn er so einen prominenten Platz einnimmt wie eben in Galater 5. Er findet sich in einer Stelle, die Galater 5 sehr ähnlich ist, nämlich in Epheser 5, 9. Denn die Frucht des Lichtes ist oder besteht in lauter oder aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, es sind fast schon Parallelstellen. Einmal ist die Frucht des Geistes angesprochen und dann hier jetzt die Frucht des Lichtes. Und beide Stellen sprechen ja von einem Vorher und Nachher. Auch hier lesen wir, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Also es dreht sich hier auch wieder um das, wer wir als neuer Mensch sind, was diese Frucht hervorbringen soll. Wir waren nicht nur in der Finsternis, wie wir vielleicht denken mögen. Nein, wir waren Finsternis. Wir waren Teil der Finsternis. Wir waren in unserem Wesen Finsternis. Jetzt aber sind wir Licht. Wie kam das? Jesus kam als Licht der Welt in diese Welt und hat uns durch und in der Wiedergeburt zu Licht gemacht. Wir sind seines Wesens. Deshalb sagt Paulus, wandelt als Kinder des Lichts. Wir sind Kinder, Nachkommen des Lichts. Wir sind nun als Jesusgläubige Kinder dieses Lichtes Jesus. Und das bedeutet, unser altes Leben soll sich von unserem neuen Leben wie Finsternis zu Licht unterscheiden. Grundsätzlich, Licht und Finsternis haben nichts miteinander zu tun. Warum sollen wir das tun? Denn die Frucht des Lichtes ist oder besteht in lauter oder aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn Jesus das Licht in uns ist, wenn sein Wesen von uns Besitz ergriffen hat, dann kommen diese Dinge aus uns heraus, die in ihm sind. Die Wahrheit kommt heraus aus uns, weil Jesus die Wahrheit ist. Gerechtigkeit kommt aus uns heraus, weil Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist. Die Güte kommt aus unserem Leben heraus, weil die Güte und Menschenfreundlichkeit in Christus sichtbar und leibhaftig geworden ist. In Matthäus 5, 16 sagt Jesus selber: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen das Licht, das Jesus in uns hineingebracht haben, zur Wirksamkeit kommen lassen. Und dann kommt die Güte zum Ausdruck. Was sind die Werke, von denen Jesus hier spricht? Das sind die guten Werke, von denen Paulus in Epheser 2,10 spricht, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Agathos, Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gute Werke sind die Werke, die Gott vorbereitet hat und die Gott deshalb gut nennt. Nicht jedes gute Werk ist ein gutes Werk in Gottes Augen. Es ist das ein gutes Werk, was Gott vorbereitet hat. Jesus selbst sagt, als ihn die Frau im Haus Simons mit teurem Öl salbt: Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ein Stück, ein Heilswerk an mir getan. Sie hat gesagt, sie hat mich zum Begräbnis gesalbt. Sie hat das, was das ganze Heil ausmacht, hat sie erfasst und hat mich gesalbt. Tun wir automatisch gute Werke, wenn die Güte eine Frucht des Geistes und des Lichtes ist? Leider nicht immer. Wir würden uns wünschen, dass wir, wenn das schon eine Frucht unserer neuen Existenz ist, dass die auch von selber dann herauskommt. Aber die Bibel muss uns, Gott muss uns erinnern, das auch zu wollen und hervorbringen zu lassen. In 3. Johannes 1,11 heißt es: Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Was ist das Ziel von diesem guten Tun? Wir haben es schon gehört in Matthäus 5,16, dass Gott gepriesen wird. Und das andere ist, dass durch Gutes tun soll die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen gebracht werden. In 1. Petrus 2,15 ist das zu lesen. Das heißt, dass wir durch unseren Lebenswandel zeigen, was es heißt, Christ zu sein, was dazu gehört, wie es aussieht. Wir sind dann, wie es Paulus auch sagt, ein Brief Christi, den die Leute lesen können. Und dann, wo sie sagen können: Okay, jetzt bin ich instruiert, jetzt bin ich nicht mehr ignorant, sondern jetzt habe ich eine Vorstellung von dem, was Christsein eigentlich ist. Bei dem habe ich es gesehen. Wird uns dieses, das Tun des Guten, wird uns das Wohlwollen der Welt einbringen? Ja, werden wir deshalb gemocht, wenn wir Gottes Gutes tun? Nicht unbedingt, wenn man die folgenden Verse ernst nimmt. In 1. Petrus 3, 17 heißt es, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also Petrus sagt, es gibt die Möglichkeit, dass ihr selbst für das Gutes tun, dafür, dass ihr als Christen aktiv lebt, euren Glauben auslebt, dass ihr dadurch leiden werdet. Im Tagesspiegel war am 23.06.2009 zu lesen, zwei junge deutsche Christinnen sind im Jemen ermordet worden. Doch statt sich über Christenverfolgung in islamischen Ländern zu beklagen, wird über die Naivität bibeltreuer Missionare gelästert, schreibt der Tagesspiegel. Zwei junge deutsche Christinnen, die in einem Krankenhaus in Jemen arbeiteten, Gutes tun wollten, nicht nur missionarisch, nicht nur geistlich Gutes, sondern eben auch, ich sag mal so, moralisch, ethisch Gutes, den Leuten helfen wollten, wurden ermordet. Sie starben, weil sie das Wort Gottes weitertrugen. In 1. Petrus 2,20 heißt es, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Also wenn wir Gottes Gutes tun und trotzdem leiden, das ist kein Widerspruch. Wenn wir Gottes Gutes tun und trotzdem nicht den Lohn empfangen, das gibt es. Und dann sagt Jesus durch seinen Diener, und das ist Gnade. Das ist hart. Begreift es als Gnade. Paulus konnte an einer Stelle sagen, ja, dass er mehr auch in die Gemeinschaft von Jesu Leiden hineinkommen will. Wenn wir Gottes Gutes tun, werden wir wahrscheinlich immer wieder auch in diese Situation kommen. Petrus 4, 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seele anbefehlen, ihm Gutes tun. Ja, wenn wir leiden, dann sollen wir Gott, unserem Schöpfer, unsere Seele anbefehlen und sagen so, es ist deine Sache, ob ich lebe oder sterbe, ich bin dein. Und ich werde nicht aufhören, Gutes zu tun, egal wie das rauskommt. Paulus betet deshalb, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Gott muss es machen, dass wir das Gutes tun wollen, dass wir Wohlgefallen daran haben, Gutes zu tun, egal ob es gemocht wird oder nicht. Egal ob es gut aufgenommen wird oder nicht. Egal, ob es geschätzt wird oder nicht. Und manchmal tun wir Gutes und wir rackern uns ab, wir mühen uns ab. Und das haben manche von uns hier schon erlebt in ihren Situationen. Und du kriegst im Prinzip noch einen Tritt in den Hintern. Deshalb brauchen wir es, dass Gott uns dabei hilft. Aber wir tun halt nicht immer, was wir können und was wir sollten. Wir tun nicht immer, was der Geist Gottes zu uns sagt, weil wir nicht immer Wohlgefallen und Freude an der Güte haben. Und manchmal sehe ich mich an und ich sehe andere an und denke, warum handelt der so oder so oder sie? Warum ist sie so barsch, lieblos, sieht nicht das größere Bild? Warum ist diese Person gerade so mit sich selbst beschäftigt und sieht nicht, dass das Reich Gottes sie und ihren Beitrag braucht. Und ich fange dann an zu beten. Nicht immer, zugegebenermaßen. Aber immer wieder bitte ich Gott, mach mich und diese Person willig, so zu leben und zu handeln, wie es für ein Kind Gottes sich gehört. Manchmal scheint das effektiver zu sein, als die Person anzusprechen und zu kritisieren. Und vielleicht sollten wir, wenn wir diese Frucht der Freundlichkeit und Güte in unserem Leben sprießen lassen wollen, vielleicht sollten wir das mehr tun, in Fürbitte für unsere Brüder und Schwestern eintreten, wenn wir meinen, dass sie Veränderung nötig haben. Und wenn Gott auch unserer Meinung ist, wird er ihnen das auch sagen und er wird an ihnen handeln. Manchmal haben wir aber auch den Auftrag, einander anzusprechen, zu ermutigen. Jeder braucht und jeder wünscht sich Ermutigung. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich habe schon öfters gehört, du solltest mehr Ermutigung bringen, solltest das mehr machen. Aber von den Personen, die mir das gesagt haben, bekam ich selten Ermutigung. Wenn ich Ermutigung haben will, dann muss ich ermutigen. Wir ernten, was wir säen. Manchmal bedeutet es eben auch, dass wir einander stärken, dass wir zueinander stehen, dass wir, auch wenn wir es anders gemacht hätten, auch wenn wir es vielleicht sogar besser gemacht hätten, aber nicht in der Position sind, es zu tun, zum anderen hingehen und sagen, hey, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich unterstütze dich. Und manchmal kann es sein, dass wir auch einander ermahnen. Aber denken wir an die Linkshänder und an die Rechtshänder. Amen.